WHO-Austritt der USA. Jetzt zittern die Globalisten. Exklusiv aus Straßburg. Was hat die EU jetzt vor? Und Trump genehmigt Milliarden für KI-gesteuerte mRNA-Spritze. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Die Reaktionen auf den Ausstieg der USA aus der WHO haben nicht lange auf sich warten lassen. Die Weltgesundheitsorganisation selbst nennt diesen Schritt wörtlich ein Eigentor und kündigte an, Trump nun umstimmen zu wollen. Kein Wunder, mit den USA verliert sie ihren aktuell größten Geldgeber. Und auch vom zweitgrößten Finanzier, Deutschland, kommen drastische Worte. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach spricht von einer Katastrophe und einem schweren Schlag im Kampf gegen globale Gesundheitskrisen. Denn damit fehlten 20% der Mittel und, Zitat, sehr wichtige US-Fachleute. Vom österreichischen Gesundheitsminister Johannes Rauch kommen gar folgende Worte. Zitat, Trump zeigt am ersten Tag, wie radikal und rücksichtslos Rechte reagieren, wenn sie an die Macht kommen. Und auch die reichlich pharma-gesponserten Medien zeigen sich schockiert. Von einer Bedrohung für die ganze Welt spricht etwa das ZDF. Der SWR sorgt sich nicht nur um die wegfallenden Gelder, sondern auch so wörtlich um fehlende Informationen, wie etwa zur Grippeimpfung. Und die Tageszeitung Kurier unterstellt Trump, mit seinem WHO-Austritt lasse er nun China gewinnen. Unabhängige Organisationen sehen das anders. So schreibt etwa das Aktionsbündnis Freie Schweiz wörtlich, ein Austritt der USA könnte die WHO an den Rand des Abgrunds bringen. Und das wäre keine Katastrophe, sondern eine Chance. Eine Organisation, die zunehmend die Interessen weniger reicher Akteure über die Gesundheit der Weltbevölkerung stellt, hat ihre Daseinsberechtigung verloren. Der Arzt Sucharit Bhakti kommentierte den WHO-Austritt der USA in einer Sondersendung von Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet folgendermaßen.
Jetzt hat Trump das direkt am ersten Tag gemacht, was ich als wirklich ein Wunder betrachte. Und ich bin einfach dem Schicksal unendlich dankbar dafür, weil dieser Austritt aus der WHO der USA könnte den Stein ins Rollen bringen, der unbedingt ins Rollen kommen sollte, wenn die Menschheit gerettet werden soll vor dieser hochkriminellen Organisation WHO. Und natürlich hoffe ich, dass der Rest der Welt, insbesondere die Europäer, den Verstand haben werden, zu sehen, dass dieser Weg der einzig gangbare Weg ist in die Zukunft.
Bringt Donald Trump nun also die globalistischen Pläne zum Einstürzen? Das analysiert Stefan Magnet mit einer Reihe an hochkarätigen Gästen in seiner Sondersendung, exklusiv unter www.auf1.tv. Nun kommen neue mRNA-Injektionen gegen Krebs, die von künstlicher Intelligenz entwickelt werden. US-Präsident Trump präsentierte an seinem zweiten Amtstag ein umfassendes KI-Investitionsprojekt mit dem Titel Project Stargate im Ausmaß von $500 Milliarden. Brisant, darunter fällt auch die Entwicklung einer Geninjektion, die im Rahmen der Pressekonferenz von Oracle-Chef Larry Ellison vorgestellt wurde. Dazu werde eine Blutprobe von KI analysiert und anhand der Gensequenz eine personalisierte Spritze für jeden einzelnen Patienten entwickelt. Innerhalb von 48 Stunden und wiederum robotergesteuert mit KI. Hinzu kommt, dass kurz zuvor die beiden Impfkritiker Aaron Siri und Stephanie Spear aus Trumps Beraterteam entfernt wurden. Offenbar nach dessen Treffen mit Bill Gates. Publizist Ernst Wolf kommentiert diese Entwicklung der Regierung Trump wörtlich. Glaubt wirklich noch ein Corona-Kritiker an den Heilsbringer? Auf einen Chefredakteur Stefan Magnet weist darauf hin, dass Trump neben der neuen mRNA-Spritze einen Plan zur biometrischer Überwachung vorgestellt habe. Zitat, bei beiden Projekten arbeitet er mit alten CIA-Strukturen zusammen. Bei beiden Projekten sind Silicon Valley-Konzerne engagiert. während Vertreter bei Trumps Vereidigung in der ersten Reihe standen. Für den Aufdecker und Bestsellerautor Heiko Schöning sind derartige Entwicklungen nicht verwunderlich. Im Interview mit auf 1 zeigt er die fragwürdigen Verstrickungen vieler Hintermänner von Donald Trump auf, wie etwa seines neuen Finanzministers Scott Bessent. Dessen Einfluss erstrecke sich auch auf den Gesundheitsbereich.
Der Wirtschaftsminister von Trump, das war Wilbur Ross. Und der kam direkt von der Rothschild Bank, Rothschild Incorporated. Und der war auch ganz stark investiert in Pharmazeutika für Anthrax. Das war das erste große Biowaffenverbrechen von 2001. Der war da schon. Und der ist nie in der auch in den Leitmedien angeschossen worden, genauso wie der erste Finanzminister von Donald Trump. Das war Steve Mnuchin, der von Goldman Sachs gekommen ist. Der war auch die ganze Zeit während der Amtszeit auch Finanzminister. Der ist auch nie entlassen worden oder von den Leitmedien angeschossen worden. Da sehen wir also eine Kontinuität. Und wenn wir heute sehen, wer ist denn der neue Finanzminister von Donald Trump? Das wird ein George Soros-Mann sein. Der kommt direkt vom Soros-Fund, hat 15 Jahre für ihn gearbeitet. Das ist also dieser Mann hier, ja. Und die haben das entsprechend eben auch im Gesundheitsbereich vorbereitet. Denn den Mitarbeiter, General Michael Meese, den ich ja erwähnte, der ist auch für den Armee-Medizin-Service der USA eben auch zuständig gewesen.
Warum Donald Trump aus der Sicht von Heiko Schöning auch die Zensur nicht stoppen wird, das erfahren Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Das Treffen der globalen Elite beim World Economic Forum in Davos wird von der beginnenden Präsidentschaft von Donald Trump überschattet. Und das führt zu überraschenden Eingeständnissen. Walter Russell Mead, Professor für amerikanische Außenpolitik an der Yale-Universität, sagte in einer entsprechenden Diskussionsrunde etwa wörtlich, Trump hat gewonnen und wir, die intellektuellen Führungskräfte, haben verloren. Wir haben geglaubt, die Geschichte sei vorüber und die Welt von morgen würde gleich aussehen wie heute. Doch das ist nicht so. Besonders die Europäische Union sei aus seiner Sicht der große Verlierer. So hätte die EU durch das Festhalten an der Klima- und Menschenrechtsagenda den Anschluss an die globalen Entwicklungen verpasst. Die Amtseinführung Donald Trumps ist in der Europäischen Union zunächst mit Zurückhaltung aufgenommen worden. Am Dienstag diskutierte nun erstmals das EU-Parlament über die Konsequenzen des Machtwechsels in Washington für die eigene Agenda. Und auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen meldete sich vom Treffen der Globalisten in Davos zu Wort. Martin Müller-Mertens in Straßburg analysiert die aktuellen Reaktionen.
Hier im sogenannten Parlament der Europäischen Union, aber auch im Herzen des Imperiums in Brüssel, ist gegenwärtig noch eine gewisse Zurückhaltung angesagt. Man wartet ab, was der neue Bewohner des Weißen Hauses denn nun wirklich macht. Man will lieber reagieren als agieren. Aber erkennbar ist auch, in Brüssel und hier in Straßburg will man am Ende doch keinen Millimeter abweichen von der vorgezeichneten Transformationspolitik, von der aggressiven links-grün-woken-Agenda. Das sieht man an einigen Ereignissen am Rande. Beispielsweise bei Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin, die diese Woche nicht in Straßburg ist, sondern es vorzieht, beim Weltwirtschaftsforum in Davos zu weilen. Dort erklärte sie, wir werden pragmatisch sein, aber bei unseren Prinzipien bleiben. Und diese Prinzipien sind so destruktiv wie bekannt. Allerdings, Brüssel möchte natürlich das transatlantische Handelsverhältnis nicht gefährden und nimmt auch die Machtverhältnisse durchaus zur Kenntnis. Das betonte auch der EU-Handelskommissar, der Donald Trump eine strategische Partnerschaft bei LNG, also bei Flüssiggas, anbot. Das bedeutet zweierlei. Zum einen befriedigt er Trumps und Amerikas ökonomische Interessen, denn die Amerikaner, auch die neue Administration, will natürlich vor allem ihr Fracking-Gas an Europa verkaufen. Es heißt aber vor allem auch, der Energie- und damit Wirtschaftskrieg, die aggressive Konfrontation mit Russland soll von Seiten der EU-Europäer fortgesetzt werden. Und dann gibt es natürlich noch die Grünen, die in der Plenardebatte zum Thema Trump als erstes erklärten, dem Make America Great Again setzen wir ein United Europe entgegen. Das ist die alte Geschichte, die alte Weisheit in Brüssel. Eine Krise nutzt man immer für mehr Europa. Und das heißt natürlich am Ende mehr Kommission und mehr Gleichschaltung.
Eine derartige exklusive Berichterstattung ist nur durch Ihre finanzielle Unterstützung möglich. Bitte leisten Sie auch weiterhin Ihren Beitrag und unterstützen Sie uns jetzt mit einer Spende. Die FPÖ-Nationalratsabgeordnete Dr. Susanne Fürst war bei der Angelobung von Donald Trump vor Ort und hat die Gelegenheit für zahlreiche Gespräche genutzt. Im Interview mit Auf 1 schildert sie, dass man in Washington die aktuellen Entwicklungen in Europa genau beobachte, auch die Regierungsbildung in Österreich.
Überraschenderweise ja. Natürlich nicht bei allen, aber bei sehr vielen. Ich konnte mit Politikern sprechen, wie gesagt, aus den Bereichen Verteidigung, Sicherheit, aber natürlich auch die für Internationales zuständig sind und auch für Europa. Und zum Teil weiß man hier überraschend genau Bescheid über die Verhältnisse, auch in Deutschland und jetzt in Österreich. Auch die Freiheitliche Partei wird beobachtet. Mit Wirtschaftsvertretern konnte ich sogar über unser Wahlprogramm, auch über das Wirtschaftsprogramm sprechen. Es gibt hier sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und man wundert sich zum Teil natürlich auch sehr hier über die Politik der EU-Kommission und hofft, dass es auch hier in Europa zu mehr Vernunft kommen wird in vielen Bereichen, was die Geopolitik der EU betrifft, den Krieg, auch die Wirtschaftspolitik, ob man hier wieder quasi zu Sinnen kommt in Sachen Green Deal. Und also es sind ja wirklich die Themen komplett gleich und man beobachtet sehr genau, was in Europa vor sich geht.
Das gesamte Interview mit Dr. Susanne Fürst sehen Sie unter www.auf1.tv. Auf dem World Economic Forum in Davos war gestern auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast. In einer Gesprächsrunde präsentierte der Sozialdemokrat dort als Reaktion auf die Äußerungen von Elon Musk ein erschreckendes Verständnis von Meinungsfreiheit.
In Deutschland und Europa herrscht Meinungsfreiheit. Jeder kann sagen, was er möchte, auch wenn er ein Milliardär ist. Wir akzeptieren es jedoch nicht, wenn dadurch rechtsextreme Positionen unterstützt werden. Das will ich nochmals betonen.
Eine Definition, welche konkreten Aussagen in diesem Sinne als rechtsextrem einzustufen seien, blieb Scholz schuldig. Legt man jedoch die weitreichenden Zensurmöglichkeiten der EU, etwa durch den Digital Services Act, zugrunde, dürfte schnell jede widerständische Aussage durch das Raster fallen. Wie man sich in Zeiten von Zensur und Informationsflut seine eigene Meinung bilden kann, das skizziert Aufdeckerjournalist Keyvan Sufi-Siyawasch im Gespräch mit Auf1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens am Rande des Alternativ-WEF in Prag.
Und der Unterschied, den wir heute haben gegenüber der Zeit vor Internet und vor Altlesen, jetzt bist du selbst zu deinem Medienkonsum verantwortlich, weil jetzt musst du dir das raussuchen. Das ist mit Arbeit verbunden. Ja, das ist ein Lernprozess. So. Früher gab es eben nur ARD und ZDF und dann gab es irgendwann mal Rauschen, dann gab es mehr Programme und RTL. Und jetzt musst du, wenn du dich für etwas interessierst, kannst du das gucken. Das ist dann eine Perspektive. Rate ich auch, das mal zu gucken. Und dann im letzten, es gibt auch noch eine andere Perspektive. Wenn du nur die andere Perspektive kennst, ist es auch nur, da guckst du halt jetzt nicht mehr in diese Richtung, sondern nur noch in die. Das rate ich auch nicht, sondern beide. Und was denkst du? Und dazu ist zwingend erforderlich, dass wenn du das und das gesehen hast, was andere gedacht haben, das sind ja deine Informationen, die du irgendwann für deine Gedanken hältst, sondern das sind andere Perspektiven, dass du da mit anderen im Gespräch deine Perspektive entdeckst, weil die entsteht durch das Sprechen darüber. Sonst hast du Perspektiven nur übernommen. Also, das ist so, du gehst in dieses Restaurant und du gehst in dieses Restaurant. Und wenn ihr darüber sprecht, fängst du praktisch übersetzt gesprochen an zu kochen. Und da kommst du nicht drum rum. Du musst irgendwann mal drüber nachdenken, was du denn eigentlich davon hältst. Und in dem Moment, wo du da mit anderen drüber sprichst, durch das sich selbst zuhören, sagt, ach so, erklären sich Dinge anders, das sehe ich aber anders. Und das macht einen mündigen Bürger aus. dass es noch einmal differenziert sieht, weil wir sind alle am Ende des Tages Konsumenten von Perspektiven.
Warum freie Medien aus der Sicht von Kelvin Sufi-Siyavash der Schlüssel für eine freie Welt sind, das erfahren Sie im gesamten Interview auf unserer Auf1-Webseite. Im Fall einer von der Polizei gestürmten Geburtstagsfeier in Dresden haben sich die verschiedenen Beteiligten widersprüchlich gegenüber Auf1 geäußert. Gesichert scheint, dass bereits am vergangenen Samstag eine als Geburtstagsfeier angemeldete Versammlung mit ca. 90 Gästen aus dem Umfeld der Freien Sachsen von der Polizei beendet wurde. Die Dresdner Behörde gab gegenüber unserer Redaktion an, dass die Beamten lediglich das Hausrecht des Vermieters durchgesetzt hätten. Denn, so heißt es wörtlich, rechtsextreme Musikveranstaltungen waren explizit untersagt. Ferner bestätigte man uns, dass es bis auf einen, Zitat, tätlichen Angriff keine Straftaten gegeben habe. Der anwesende Landratskandidat der Freien Sachsen, Stefan Trautmann, bestreitet diese Darstellung gegenüber Auf1. Ihm zufolge habe die Polizei ausdrücklich behauptet, dass sie konkrete Straftaten befürchte und deshalb Zwang einsetze. Von Auseinandersetzungen habe er nichts mitbekommen. Die Polizeidirektion Dresden hat auf Nachfrage unseres Senders nicht konkretisiert, wie sich der kolportierte tätliche Angriff genau zugetragen haben soll. Es steht also Aussage gegen Aussage. Und warum immer mehr Schüler in Wien mit Sprachproblemen zu kämpfen haben, das erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
In Wien haben rund 70% der Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen Arabisch als Muttersprache. Zu dieser Feststellung kommt Natascha Taslimi, Vorstandsvorsitzende des Netzwerk Elementare Bildung Österreichs, im Interview mit der APA. Insgesamt sprechen in Wien 45% der Schulanfänger so wenig Deutsch, dass sie ihre Lehrer nicht verstehen und deshalb keine Zeugnisse bekommen. Die betroffenen Kinder sind meist über den Familiennachzug nach Österreich gekommen. Eine Gruppe aus 124 Abgeordneten verschiedener Parteien hat erstmals eine Debatte über ein AfD-Verbotsverfahren beantragt. Der CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz erklärte dazu, Zitat, angesichts der ständigen weiteren Radikalisierung der AfD ein Verbotsantrag inzwischen tatsächlich alternativlos sei. Die Verbotsdebatte fällt damit mitten in den laufenden Bundestagswahlkampf. Der US-Präsident Donald Trump hat kurz nach seiner Vereidigung unter anderem auch Sanktionen gegen israelische Siedler im Westjordanland aufgehoben. Diese stammten noch aus der Zeit seines Amtsvorgängers Joe Biden. Seit dem Ausbruch des Gazakrieges am 7. Oktober 2023 war es dort immer wieder zu gewalttätigen Angriffen israelischer Siedler auf Palästinenser gekommen. Die FDP kann möglicherweise in den meisten deutschen Bundesländern nicht zur Bundestagswahl antreten. Laut einem Bericht der Plattform Table Briefings hat ein Mitglied Beschwerde gegen die Nominierungsparteitage wegen eines Verstoßes gegen die geheime Wahl eingelegt. Ihm zufolge mussten auf den Nominierungsparteitagen die Wahlzettel handschriftlich ausgefüllt werden. Betroffen sind alle Bundesländer außer Berlin und Niedersachsen. Ein Aufklärungsflugzeug der portugiesischen Armee hat ein russisches Schiff gesichtet, das sich in der Nähe von Telekommunikationskabeln aufhielt. Dies berichtet das portugiesische Luftwaffenkommando. Im Jahr 2024 haben die portugiesischen Streitkräfte eine Rekordzahl von 73 Einsätzen zur Beobachtung russischer Kriegsschiffe in portugiesischen Gewässern durchgeführt.
Der Hauptangeklagte im Fall der sogenannten sächsischen Separatisten, Jörg S., wurde gestern von Polen nach Karlsruhe ausgeliefert. Damit ist nun auch das letzte Mitglied der vermeintlichen Terrorgruppe in der BRD inhaftiert. 7 weitere Personen wurden bereits Anfang November von den deutschen Behörden verhaftet. Im Rahmen der Auslieferung hat Verteidiger Martin Kohlmann schwere Vorwürfe gegen die polnische Justiz erhoben. So seien etwa im europäischen Haftbefehl die Vorwürfe gegen den Verdächtigen nicht ausreichend konkretisiert worden. Die polnischen Richter hätten dies aber ignoriert. Die Auslieferung sei daher nicht mehr zu verhindern gewesen. Auf seinem Telegram-Kanal schreibt der Rechtsanwalt dazu, Zitat, Jörg S. konnte immerhin sein kleines Kind ein paar Mal in die Arme schließen. Die zuständige Generalbundesanwaltschaft hat sich bis Redaktionsschluss nicht gegenüber Auf1 geäußert. Am gestrigen Dienstag hat der Wind neue Waldbrände in San Diego County, Kalifornien entfacht. Insgesamt ist das Feuer zwar zurückgegangen, Doch welche Pläne könnten mit den Massenbränden in Kalifornien verfolgt werden?
Die Feuerhölle im südkalifornischen Bezirk Los Angeles forderte bisher zumindest 25 Tote. Mehr als 12.000 Gebäude wurden seit dem 7. Januar zerstört. Darunter auch die Häuser vieler Hollywood-Stars. Über die Hintergründe der Brände gibt es viele, teils sehr heftige Theorien. Einige Beobachter gehen von gezielter Brandstiftung aus. Auch der US-Fernsehsender NBC ging dieser Frage nach. Doch wohin soll der Wiederaufbau führen? Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom will nun jedenfalls mit Hilfe von Philanthropen ein LA 2.0 erschaffen. Dazu soll ein Marshallplan organisiert und 2,5 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt werden. Doch bereits seit Jahren gibt es Pläne, die Stadt in eine sogenannte Smart City umzuwandeln. Im Dezember 2020 wurde ein Dokument mit dem Titel Smart LA 2028 veröffentlicht. Ganz im Sinne der Agenda 2030 soll das Zentrum Hollywoods nicht mehr, so wörtlich, die Autohauptstadt der Welt sein. Für die Fortbewegung werde es eine einzige digitale Bezahlplattform geben, um für U-Bahn, Bus oder Shuttles bezahlen zu können. Weiter heißt es harmlos formuliert, Zitat, die Stadtteile werden die Fußgänger wieder willkommen heißen und einen einfachen Zugang zu Grünflächen ermöglichen. Ganz ähnlich beschrieb das der Gründer des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab bereits 2022 beim G20-Gipfel. Bis zum Jahr 2030 werde es in Los Angeles keine privaten Autofahrer mehr geben und die Autobahnen in Parks umgewandelt, schwärmte der Globalist. Also wirklich alles nur Zufall oder eine Beinhardt-Variante des Great Reset?
Weil die österreichische Grünen-Politikerin Olga Voglauer fälschlicherweise behauptet hatte, der identitäre Aktivist Martin Sellner habe in Deutschland den Hitlergruß gezeigt, wurde sie vor einigen Monaten bereits zivilrechtlich verurteilt. Inzwischen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen des Straftatbestandes der üblen Nachrede gegen Voglauer und beantragte beim Nationalrat die Aufhebung ihrer parlamentarischen Immunität. Vergeblich. Sämtliche Systemparteien stimmten im Zuge der heutigen Sitzung gegen ihre Auslieferung. Lediglich die FPÖ stimmte dafür. Doch während man über eine Politikerin der Grünen schützend die Hand hält, gilt das für Politiker der FPÖ nicht. Zuletzt stimmte man für die Auslieferung dreier FPÖ-Mandatare, weil diese bei einem Begräbnis das Studentenlied »Wenn alle untreu werden« gesungen haben sollen und die Staatsanwaltschaft Wien deshalb ein Verfahren wegen NS-Wiederbetätigung eingeleitet hat. Erstmals scheinen sich Deutschlands Trans-Gesetze gegen ihre Woken-Schöpfer zu richten. Das demonstriert aktuell die patriotische Aktivistin Maria Svenja Liebig, aus dem Corona-Protest noch als Sven Liebig bekannt. Die Vorteile des Selbstbestimmungsrechts nutzend hat Liebig kürzlich offiziell ihren Geschlechtseintrag ändern lassen und prompt angefangen, von linken Agitatoren bis hin zur Plattform News jeden abzumahnen, der sie als Mann bezeichnet. Nun mehren sich bereits linke Stimmen, die eine Reform des Selbstbestimmungsgesetzes fordern. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1. Thank you.